Der Folge heute geht es um etwas, auf das wir in Österreich wahnsinnig stolz sind.
Und ist oft auch ein schönes Geschenk.
Heute hat man so das Gefühl, wir erleben eine Renaissance des Brotbackens.
Ich mache total gerne Rezepte, aber ich tue ja jetzt nicht ein fertig gebackenes verkaufen. Und das ist auch nicht mein Ziel, weil mein Ziel ist eigentlich, dass ich die Leute motiviert zum selber machen.
Was ist sozusagen dein schrägstes Rezept?
Dann am Ende und so gibt es viele Wege, zu geht so ein Brot für.
Knoll vermittelt, der Podcast bei Spar. Das ist die neueste Folge. Heute geht es um etwas, auf das wir in Österreich wahnsinnig stolz sind. Davor wie immer der Hinweis, bitte tut gern diesen Podcast abonnieren, kommentieren, liken und sharen. Also Menschen davon erzählen, dass ich heute einen wahnsinnig interessanten Gast wieder habe. Wir reden übers Brot. Das begleitet uns Menschen ja eigentlich quasi seit es uns gibt. Vor 12.000 Jahren, sagen wir, wenn ihr am Plätzchen redet, vor 12.000 Jahren haben die Menschen Getreide gemahlen und begonnen auf heißen Steinen einfache Fladen zu backen. Im Mittelalter war Brot nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern der Maßstab für Wohlstand. Die gesellschaftliche Ordnung hat man davon abgeleitet. Heute hat man so das Gefühl, wir erleben eine Renaissance des Brotbackens, spätestens seit Corona haben Menschen ihre Sauerteigkulturen oft sogar lieber wie ihre eigenen Kinder oder sich selbst. Ja, der volle Boom. Mein heutiger Gast, der schießt aus vollem Rohr. Und zwar rund um die Uhr. Wenn sie nicht Brot backt, dann backt sie Kuchen, Torten, Kekse. Hat ganz große Backleidenschaft. Sie hat damit auf Instagram über 200.000 Follower. Sie hat Kochbücher geschrieben. Sie gibt Backkurse. Und das alles vom Bauernhof aus. Wenn man sich fragen, wie das alles so aufgeht. Herzlich willkommen, Christina Bauer.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Christi, ja, gerne, danke. Du kommst gerade direkt vom Bauer. Du hast heute in der Früh noch die Kühe gemolken.
Natürlich, genau.
Aus dem Lungau kommt sie. Da ist kein Wunder, dass man sich der Backkrust hingibt, so kalt wie es bei euch ist meistens, oder?
Ja, im Sommer wird es schon auch warm, aber im Winter ist es kalt, das
schon,
passt.
Seid schon im Plus. Nicht?
Wir haben sind schon im Plus.
Ende Mai sind schon im Plus, sehr gut. Gleich volle Transparenz, ja. Ich koche wahnsinnig gern, aber ich bin kein großer Bäcker. Ich weiß nicht, Backen ist nicht so meins. Verkauf's mir. Was ist so sexy an Backen?
Ja, ich muss jetzt sagen, ich liebe Backen viel mehr als Kochen.
Okay.
Weil kochen muss ich jeden Tag für die Familie. Jeder will immer zum Mittag was zum Essen haben und backen darf man da nicht. Muss man nicht jeden Tag und vielleicht macht es mir deswegen auch so viel Spaß und so viel Freude und es begleitet dann den ganzen Tag, also egal ob es zum Frühstück ist, zum Mittagessen, zum Abendessen, irgendwo was Gebackenes braucht man immer. Oder am Nachmittag zum Kaffee, einen Kuchen.
Nein, ist eh gut. Also das, was dabei wichtig herauskommt, da bin ich ganz bei dir. Ich liebe das alles, ja. Aber es ist irgendwie, ich denke mir so, ja, das Backrohr ist wirklich, bleibt die meiste Zeit vom Jahr kalt. Erstens, vielleicht ist es falsch. Gehört das Backrohr gehört oben, Augenhöhe, oder?
Meins hat Augenhöhe, ja. Aber ich weiß nicht, ob das was bewirkt. Nein, also es ist einfach, ich glaube, es gibt immer so die zwei unterschiedlichen Typen. Die einen kochen gern, die anderen backen gern. Manche dann beides gern. Aber es ist generell einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise auch natürlich. Ich glaube, für Backen braucht man ein bisschen, es geht nicht so Freestyle wie Kochen. Weil beim Kochen geht das schon.
Man kostet
dazwischen und alles. Und beim Backen ist schon, glaube ich, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so routiniert ist, ein Rezept was Wichtiges. Mhm. Und das unterscheidet vielleicht die zwei Tätigkeiten.
Wenn man dann einen felsartigen Klump aus dem Rohr auserzieht und sagt, was bist du jetzt? Aber alle, die sich Sorgen machen, wir wollen euch heute die Angst nehmen und zum Backen motivieren. Lieblingsbrot.
Ja.
Was ist dein Lieblingsbrot?
Boah. Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil die Vielfalt macht es eigentlich aus. Und das ist ja das in Österreich auch das Schöne, wir haben so eine bunte Brotkultur, egal ob das jetzt ein Weißbrot ist oder ein Vollkornbrot oder ein klassisches Mischbrot oder Bauernbrot. Es gibt so viel Verschiedenes und da sind wir wirklich gesegnet.
Aber wenn du es für den Rest deines Lebens ein Brot nur mehr Brot, essen dürftest, was wäre es?
Das würde ich gar nicht aushalten. Also wir haben so ein Mischbrot eigentlich, das bei uns da haben fast nicht ausgehen darf. Und das passt auch überall, egal ob es beim Mittagessen irgendwo zum Gulasch dazu ist oder ob man es in der Früh zum Frühstück isst. Das ist so ein klassisches Roggenweizen oder man kann auch Roggendinkel machen. Brot mit Brotgewürz, Salz, ein bisschen am Germ und das war's dann. Das geht schnell und das gibt es eigentlich auch immer.
Bei mir ist es einfach die klassische Semmel. Also von mir aus gerne auch ein Baguette, vielleicht sogar Olivenbrot, aber ich liebe Weißbrot. Einfach so ein frisches Weißbrot.
So was Gutes.
Hab ich schon gegessen. Ein bisschen Butter drauf.
Ja.
Petersil. Herrlich. Lieblingskuchen?
Da bin ich so bei den klassischen. Also ich mag total gern Kugelhupf. In allen Varianten.
Ja.
Ich bin ja immer so, je schneller das fertig ist, desto besser ist. Also je weniger Zeit man investieren muss, desto, glaube ich, alltagstauglicher ist dann auch am Ende ein Rezept. Und da ist ein Kugelhupf so vielfältig, wie, glaube ich, selten was anderes. Und sonst ist es auch so, dass es sehr jahreszeitenspezifisch ist. Im Sommer ist ein Obstkuchen einfach sowas Gutes. Wenn du einfach einen Rührteig machst und dann, was du halt gerade hast, sei es Kirschen, sei es Schwarzbeeren oder Erdbeeren jetzt und auch, das straten wir drüber, bockt und man hat einfach einen guten Kuchen.
Beim Kugelhupf bin ich ganz bei dir. Marmorkuchen, gerne auch, ich mag ja wirklich, der im Regal ist, ja, im Zellophan einpackt, der Floche. Ich sage jetzt die Marke nicht, aber da glaube ich, da ist nur ein Klumper drin. Ich liebe es. Der ist so saftig.
Und
da kannst du noch duschen, vor lauter saftig ist der. Herrlich. Herrlich. Lieblingskekse?
Lieblingskekse. Kekse ist ja so ein Herbst-Weihnachtsthema und ich glaube, da bin ich schon bei den Linzer-Kekse, so mit Marmelade gefüllt. Auch dann im Sommer, weiß nicht, ich mag so gern Riebissel Himbeermarmelade, die mache ich dann im Sommer und das ist einfach, ja, die halten total gut und die isst da bei uns jeder gern.
Und also, beim Burgenland essen sie das ganze Jahr Kekse zum Beispiel.
Ja.
Es gibt Gegenden in Österreich, da wird das ganze Jahr Kekse gegessen.
Wir auch manchmal, weil wir oft vorproduzieren und dann gibt es auch im Sommer die Kekse. Und ich sage, da sind sie fast oft nur besonderer.
Ja.
Vor Weihnachten sind sie dann eh oft so, dass du es gar nicht mehr so brauchst. Ja.
Im Burgenland wird ja die Braut aufgewogen. Ja. Also wenn du auf eine burgenländische Hochzeit gehst, oder, dann musst du, bist du in Keks, gehst mit 5 Kilo Keks wieder heim. Und wenn nicht jeder mindestens 5 Kilo Keks gekriegt hat, dann war es keine gute Hochzeit. Ja, die sind noch immer verheiratet, aber damals die Hochzeit, es waren zu wenig Kekse. Das geht gar nicht. Ja. Schmecken zwar alle gleich.
Ja.
Dazu kommen wir vielleicht auch noch. Was haben wir? Brot, Kuchen, Kekse, was kann man noch backen?
Ja, Gebäck hast du eh schon gesagt.
Ja.
Semmeln, also ja. Weckerl, das ist ja auch was ja einfach schon sehr vielfältig ist bei uns. Und da mag ich auch. Also so das klassische Semmel ist schon was, ist was Gutes.
Wie viele Stunden pro Woche läuft bei dir das Rohr?
Oh, ist unterschiedlich natürlich. Je nachdem, wenn es jetzt so ganz normaler Alltag ist, glaube ich, schalte ich ihn schon jeden Tag einmal ein.
Ja. Ich bin jetzt geizig. Ich denke mir, was kostet so viel Strom? Ich habe jetzt so einen kleinen Backofen, das ist auch ein Airfryer und das ist alles so ein Multifunktionsgerät. Und ich denke mir immer, da kriegt man nur so einen Klangkuchen ein und auch so. Und so ist es.
Also ich weiß jetzt, warum du nicht gern backst.
Ja,
du hast also einen gescheiten Backofen.
Ja. Na gut, wir machen einfach alles von Anfang an. Wie bist denn du zum Backen gekommen? Also du bist, habe ich gehört, du hast eigentlich schon, als Jugendlicher hast du schon ganz gern gebacken, aber so die richtige Leidenschaft hat die Schwimu entfacht, oder?
Ja, die
oder?
Schwimu, ja genau. Also ich habe schon ab und zu auch, keine Ahnung, mit so 16, 17 sicher ab und zu einmal einen Kuchen gemacht und wir haben das auch von daheim mitgekriegt. Also meine Mama hat immer wieder Kuchen gegeben und habe das dann natürlich auch selber ausprobiert. Und so diesen wirklichen Anschluss zum selber gemachten Brot habe ich dann echt durch meine Schwiegermama gefunden. Wie ich auf dem Hof gekommen bin vom Johannes, dann hat es halt immer, selber gemachtes Brot gegeben. Und irgendwann denkst du dann, ich möchte das halt jetzt selber auch mal machen. Die Herausforderung dann ist die, da waren wir wieder beim Rezept, die Schwiegermama hat halt so einen Wandel gehabt. Und dann, ja, wie tust du jetzt genau? Ja, ich nehme 6 Schaufeln von dem und 6 von dem und dann ein paar Hände Salz und Brotgewürz und Wasser dazu und dann knetest halt und dann siehst du schon. Ja, was? Siehst du schon. Also mit dem kann halt wer, der das noch nicht gemacht hat, jetzt nichts anfangen. Ja. Nicht? Das hat sie immer
mit
gemacht.
Mit den 6 Schaufeln war sie eh schon, finde ich, relativ präzise in Mengenangaben. Nicht? Aber
ja,
so viel, also. Weiß ich nicht. Dann nimmst du halt ein bisschen von dem, ein bisschen von dem.
Und dann sind halt die 6 Laubbochen waren, das waren so 6 3 Kilo Laub in einem großen Ofen. Aber mit dem kannst du halt selber nicht wirklich was anfangen, weil ich sage, wenn du startest, möchtest du mit einer kleinen Menge starten, weil wenn es nichts wert ist, ja. Das ist echt sehr schlimm dann und darum habe ich mich dann einfach auf die Suche begeben, dann auch noch ein Rezept, mit dem ich vielleicht auch was anfangen könnte.
Und wo hat es da Klick gemacht? Was war das für ein Rezept?
Das war eh dann, also ich habe mir einfach angeschaut, wie sollen die Mischverhältnisse sein, Mehl und Flüssigkeit, da gibt es ja, das ist ziemlich standardisiert, sagen wir mal. Und da kann man dann auch nicht so viel falsch machen. Und dann habe ich ausprobiert und es hat gleich funktioniert. Und wenn man so das erste Mal ein selber gemachtes Brot in die Hände hält, das ist schon was Besonderes.
Wenn es gelingt.
Ja, das stimmt. Aber es gelingt nicht immer alles. Das ist auch ganz normal. Ich glaube, man muss auch, das fragen sie mich ganz oft, gelingt dir immer alles? Und da gibt es nur zwei Antworten. Also es gibt zuerst nur eine Antwort, die ist nein. Und die Gründe dafür sind, jeder, der was anderes sagt, der lügt oder der bockt gar nicht. Weil es gehört dazu, dass einmal was nicht gelingt oder nicht so wert, wie man es sich vorstellt. Das Wichtige ist, dass es schmeckt. Und viele Leute stellen die Optik so an erste Stelle. Aber Optik ist ganz viel Übungssache. Und viel wichtiger, als wie das ganz schön ausschaut, ist ja, dass es gut schmeckt. Und das ist die größte Motivation, dass man es am Ende dann noch einmal macht und noch einmal und noch einmal. Und dann wird es irgendwann auch optisch schöner.
Das Brot, das nichts geworden ist, das tust du dann die Viecher futtern, oder?
Genau, wir haben ja da praktisch. Verwerter. Ja, genau.
Fangen wir bei Adam und Eva an, ja. Beziehungsweise beim Mehl. Ich war einkaufen beim Spar und habe hinter mir wieder in meinem Kastel diverse Dinge. Und ich habe jetzt natürlich, ich kenne mir ja nichts aus. Jetzt habe ich mal gekauft, einmal Weizenmehl griffig, einmal Dinkelmehl glatt.
Und dann haben wir noch
ein Weizenmehl glatt. Da steht dann auch immer drauf Type. Ja. In dem Fall steht auf, das irritiert mich jetzt schon, es steht auf dem glatten und auf dem griffigen Weizenmehl steht Type 480. Jetzt ja. Habe ich mir gedacht, das hat mit dem Mahlgrad, welches Universum eröffnet sich, wenn wir Mehle reden? Ja?
Worauf muss man schauen? Ein sehr, sehr großes Universum. Also ich sage immer, das ist, ein Getreidekorn ist sowas Vielfältiges und man kann so viel draus machen. Und wenn man sich ein Getreidekorn anschaut, dann gerade bei uns da in Österreich gibt es allein schon vom Weizen so viele unterschiedliche Erzeugnisse, die man draus machen kann. Zuerst nimmt man mal das ganze Kernel und vermalt es. Das kann jeder daheim selber machen, in einer Mühle, wenn man das hat. Dann entsteht der Weizenvollkornmehl. Mit allem drinnen, was das Kernel zu bieten hat. Und das ist eigentlich auch das Mehl, das für die am gesündesten ist. Ja. Die ganze Schale ist drinnen, die ganzen Nährstoffe, da ist alles mit dabei. Und diese Mehle, die du da heute mitgenommen hast, das ist 480er Mehl, das ist ein sehr ausgemahlenes Mehl. Das heißt, da werden Schalenteile wegsepariert. Das machen sie in ganz, ganz großen Mühlen, das können wir daheim nicht machen. Und das, was am Schluss dann überbleibt, ist der Mehlkörper. Das ist dann das Weiße im Mehl, das wir sehen. Das ist fast die ganze Schale weg und die ganze Backfähigkeit steckt im Mehlkörper drinnen, also viel Eiweiß drin. Und das ist dann, und die Stärke, das ist dann dafür verantwortlich, dass unser Teig so schön zusammenhält, dass das schön aufgeht, dass das schön luftig wird.
Aber vieles von dem, was eigentlich wertvoll ist am Korn, genau, ist leider schon weg,
ist da
bei den Weißen.
Genau. Mehl, ja? Und das ist jetzt auch, wenn ich ein Semmel mache zum Beispiel, dann wird das mit dem 480er oder es gibt die 700er, da ist ein bisschen mehr Schale drinnen. Und dann wird das mit dem gemacht eigentlich immer. Genau.
Also die Type sagt, wie viel vom eigentlichen Korn noch übrig ist.
Genau.
Ja? Also je höher da, die Type, desto...
Genau, es gibt da zum Beispiel auch dann noch beim Weizen auch noch Type 1600. Das ist, man sagt dazu, Weizenbrotmehl. Das nehme ich total gern her zum Brotbacken, weil das ist immer ein bisschen dünkler, aber hat total eine gute Backfähigkeit dann auch.
Da ist noch alles drin und dran und trotzdem. Also je niedriger die Type, desto einfach nur mehr Kern ist übrig. Und die Einteilung griffig und glatt.
Ja, ist das ist die Körnung. Und ein griffiges Mehl verwende ich zum Beispiel für einen Spätzleteig. Wenn ich Spätzle mache und ich mache das mit einem griffigen Mehl, dann tue ich mir eigentlich relativ leicht, dass ich die Spätzle dann durch die Spätzlesieb durchbringe. Wenn ich das mit einem glatten Mehl machen würde, dann das glatte Mehl nimmt sofort die Flüssigkeit auf. Daher wird es gleich so ein fester Botzen, sagen wir. Und das ist total schwierig auch durch das Spätzlesieb dann durchbringen. Ja? Und das ist eher so nach Verwendung halt auch. Ne? Und ich habe ganz am Anfang, wie ich noch keine Ahnung gehabt habe von griffig und glatt, habe ich mir Wuchteln gemacht. Und ich liebe Wuchteln, wirklich. Und habe ich eben so ein griffiges Mehl daheim gehabt. Und ich dachte, ja, Weizenmehl ist ja Weizenmehl. Ich mache es jetzt einfach, glaube ich, ein bisschen Glotz gehabt und dann ein griffiges dazu gemischt und alles. Und dann habe ich den fertigen Teig da gehabt und habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich aus diesem Teig jetzt da Wuchteln machen? Das war einfach viel, viel weicher, als ich es gekannt habe. Ich hätte wahrscheinlich den Teig einfach nur länger stehen lassen müssen, weil das griffige Mehl braucht einfach länger, bis die Flüssigkeit dann aufnimmt. Und dann wäre alles gut gewesen, aber ich habe mir einfach, ich habe es nicht gewusst und am liebsten hätte ich den Teig beim Fenster rausgeschmissen. Das war eine wahnsinnige Potzerei. Wuchteln sind es trotzdem waren, aber man hat gelernt draus.
Du sagst Wuchteln, das ist jetzt ja irritierend. Also ich weiß nicht, wo die Wuchtelgrenze ist, aber mir die Rolle sagen auch Wuchteln, oder?
Ja.
Was kommt ein in die Wuchteln?
Marillenmarmelade. Ganz klassisch, so mag ich es am liebsten. Aber man kann natürlich auch jede andere Marmelade rein tun oder manche dann auch Schokolade rein. Das geht auch.
Hm. Also, das kenne ich gar nicht.
Ja.
Hui.
Das gibt es nicht bei uns im Lungau.
Eine Nougat-Wuchtel.
Ja, genau.
Köstlich, ja. Köstlich. Also gut, was würdest du sagen, was ist das Standardmehl, mit dem man, heißt dann wahrscheinlich universal, mit dem man am wenigsten falsch machen kann, wenn ich sage, ich mag jetzt nicht, ich habe so viel, genau, habe ich nicht Platz in der Küche. Welche Mehle brauche ich unbedingt, damit ich backen kann, Brot, Kuchen, Keks?
Genau, es ist der Universal oder Glott. Mit dem kann man wirklich ganz, ganz viel Verschiedenes machen. Griffig, glaube ich, ist so ein bisschen ein Spezialmehl schon, das jetzt auch nicht in jeder Küche mehr zum Finden ist. Und ich verwende eben eher Type 700 statt als wir 480, aber das gingen beide.
Wie viele Mehlsorten hast du in der Küche bei dir?
Ja, sehr viele.
Hast du schon mal gesehen?
Was ich unterscheidet sich immer so gerade, was ich halt mache. Es gibt dann die verschiedenen Getreidesorten dann dazu, dann ist Dinkel, dann ist Roggen, dann ist auch mal Emma und dann haben halt die ausgemahlenen Sorten auch noch dazu. Und
Emma?
Dann Emma.
Was ist Emma?
Emma ist auch eine Getreidesorte, wie Dinkel, Roggen, Weizen. Gibt ja dann Einkorn, Emma, ganz viele verschiedene.
Urkorn, oder Emma?
Genau, ja, genau. Und irgendwann einmal muss ich dann wieder zusammenrahmen. Und dann gibt es ein Brot aus alle Resteln. Da haue ich dann alles rein und dann ist wieder mal sauber.
Das eine ist wahrscheinlich, dass es gesund ist, das andere ist, dass es gut schmeckt. Oder gibt es eine Verbindung? Also klar, so ein gutes Sauerteigbrot ist wahnsinnig gesund für den Darm. Haben wir schon gelernt, werden wir nächste Woche übrigens auch besprechen. Dr. Markus Metke ist zu Gast, Longevity. Die Christina ist viel älter als sie ausschaut, weil sie da ein gesundes Brot ist. Also da kann man unterscheiden zwischen was gut schmeckt und was gut für uns ist. Aber die sozusagen deine Philosophie ist, geht die Richtung Gesundheit oder geht die Richtung, dass gut schmeckt?
Eigentlich einfach Richtung selber machen. Sie die Zutaten selber zusammensuchen und dann wirklich Bewusstsein schaffen für das, was da drinnen ist. Und für mich ist immer so, also so diese zuckerfrei und so, das bin ich überhaupt nicht. Für mich ist ein Kuchen ein Genuss und es geht immer einher mit einem Lebensstil auch irgendwo, gell? Und ich tue mich gern bewegen und ich sage auch, wenn ich einen Kuchen esse oder wenn ich zwei Stückchen esse, man muss sich halt bewegen auch dazu. Und dann, glaube ich, hat das auch alles seinen Platz. Es wird irgendwo ausgewogen sein. Und man soll es bewusst machen und sich die Zutaten bewusst aussuchen. Und das ist am Ende ja dann auch die Schöne an dem Ganzen, wenn man weiß, was da drinnen ist.
Es sollte in einem Brot Mehl und Wasser sein und ein bisschen Salz.
Ja.
Was gehört sonst noch rein? Wie gelingt das Brot? Wenn ich jetzt sage, ich habe den Sauerteig-Trend während Corona noch nicht mitgemacht, und weil der Germ war immer aus, ich steige jetzt zu. Wie gehen wir es an mit Brotbacken?
Also es gibt gerade am Anfang, sage ich mal, die Variante mit Germ, die ist einfach die gelingsichere, sagen wir mal so. Die meisten fangen an mit einem Brot, wo sie einen Germ dazu geben, weil da top ausgestattet.
War ich einkaufen.
Ja.
Germ.
Du kannst gleich starten heute.
Meine Oma hat immer mir Germ zum Kosten gegeben, wenn sie Bocken hat. Ich habe, glaube ich, seit meiner Kindheit keinen rohen Germ mehr gegessen.
Den habe ich noch nie gegessen.
Grad. Wirklich?
Nein.
Ich habe das, ich weiß nicht, als Kind habe ich es immer extrem faszinierend gefunden. Germ kosten.
Germ zu essen.
Nicht einmal.
Das ist jetzt eine Ehre halt.
Ist angeblich gesund für die Haut. Ich meine, schmeckt eigentlich recht grausig, merke ich. Ah ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt wiederholen muss. Es war schön, dass ich mit dir die Premiere jetzt komme.
Das schmeckt grausig. Das hat das Kind anders geschmeckt. Okay.
Mit
Germ. Mit Germ geht es leichter.
Ist einfach gelingsicherer. Ja. Sauerteig ist ein komplettes Naturprodukt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Man muss vielleicht auch ein bisschen Erfahrung haben. Aber wenn man jetzt startet, man sagt, man nimmt sich Mehl und Wasser, Germ und Salz und knetet daraus einen Teig. Da kann wirklich nicht viel schief gehen. Also man kann Rezepte kompliziert oder einfach beschreiben. Und ich versuche immer, die einfache Variante zu wählen und den Leuten auch irgendwo die Angst zu nehmen. Weil was soll denn großartig passieren? Ich meine, es kann passieren, dass der Teig nicht aufgeht.
Was mache ich dann?
Da spielt Temperatur eine ganz wichtige Rolle. Man hat vielleicht, oder viele haben oft so das Germtag braucht warm und warm und warm, aber zu viel Wärme ist schlechter als wird zu kalt. Ja? Also wenn ich die Temperatur wärmer habe wie so 40 Grad, dann ist das schon immer ganz so optimal. Wenn ich es aber kühler habe, dann ist es einfach nur so, dass der Germ länger braucht, bis er zum Arbeiten anfängt. Also ich kann mit der Temperatur ganz viel steuern. Und
also wenn ein Teig sitzen bleibt und nicht aufgeht, dann hat er entweder zu kalt oder zu warm und ich könnte es mal probieren, dass ich ihn
Wenn ein Teig nicht aufgeht, dann würde ich mir zuerst, also mein häufigster Fehler ist der, dass ich ihn gern vergisst, um dazu zu tun. da gibt es dann auch einen Plan B, den ich mir dann irgendwann zurechtgelegt habe, gern mit ganz wenig Flüssigkeit auflösen und nochmal einkneten und warten und warten und warten. Und das funktioniert normalerweise. Weil sage ich immer, bevor dass man einen Teig wegtut, das ist das immer eine Möglichkeit, das Ganze nochmal so auszuprobieren. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Germ rein da, die Flüssigkeit war auch nicht zu warm, dann kann vielleicht einfach sein, dass wir arbeiten ja da mit ganz natürlichen Lebensmitteln, dass einfach nur ein bisschen Zeit braucht. Ja. Es macht auch zum Beispiel was, Luftfeuchtigkeit macht ganz viel aus auch beim Teig. Wenn es in einem Raum relativ oder sehr trockene Luft hat, braucht der Teig einfach länger zum Aufgehen. Wenn ich aber relativ hohe Luftfeuchtigkeit habe, dann geht das ein bisschen schneller. Also das ist immer so ein Abwiegen auch. Und ich kann einen Teig einfach auch länger stehen lassen. Ich muss ein bisschen beobachten und zuschauen. Und man sieht das ja dann auch total schön. Wenn ich dann reinschaue in meine Schüssel und da hat sich noch nichts getan, dann lohnt es sich noch ein bisschen zu warten. Und man muss wissen, dass nur ganz minimale Mengen an Germ reichen, damit das ein Teig aufgeht. Also man muss da nicht den ganzen Würfel rein da. Man kann den Würfel rein da, dann ist der Teig vielleicht in einer halben Stunde oder in einer Stunde schon zum Weiterverarbeiten. Ich kann aber auch nur 2 Gramm nehmen, so erbsengroße Menge, und lasse den Teig über 12 Stunden stehen. Und da waren wir wieder bei dem, dass es anfängt, ein bisschen zum Fermentieren, die Mikroorganismen arbeiten mehr. Und dann kriege ich einfach auch ein Brot, das geschmacklich noch einmal ein bisschen intensiver ist und das auch verträglicher ist dann am Ende. Und so gibt es viele Wege, die zu einem Brot führen.
Die fortgeschrittene Variante ist dann der Sauerteig.
Genau.
Da brauche ich die Sauerteigmutter. Wie heißen deine? Wie viel hast du und wie heißen deine?
Ich bin da sehr pragmatisch eigentlich. Ja. Also ich habe einen Sauerteig bei mir daheim stehen und fütter den einfach so, wie ich ihn dann brauche. Ja. Ich habe ihm einmal einen Namen gegeben, wir haben damals einmal in der Corona-Zeit, wo das so populär war, da haben wir einmal Purzel getauft, weil Purzel ist so war mein erstes Stofftier, das ich so in Erinnerung habe. Und darum hat der Sauerteig dann Purzel geheißen. Aber ich rede jetzt nicht mit ihm.
Also Meerschwein hat Purzel geheißen. Liebe Grüße an meine Schwester an dieser Stelle. Der Purzel. Wenn Menschen sagen, ich würde es wirklich gern probieren, aber er überlebt mir nicht. Was sind die häufigsten Fehler bei der Sauerteigkultur?
Also gerade beim Sauerteig ist so, du musst ihn regelmäßig füttern. Also ein Sauerteig ist so ein Mitbewohner auch. Auch wie wieder beim Haustier. Der braucht immer wieder Nahrung. Das ist eigentlich ist er auch was Aktives und der muss immer wieder gefüttert werden. Sein Futter ist Mehl und Wasser. Ja. Und es braucht auch nicht viel Zeit. Wenn ich den Sauerteig einmal die Woche fütter, sofern ich nicht bock, dann ist er eigentlich schon zufrieden. Aber das ist dann oft so, ja, dann sind das und das und das. Und dann vergisst man zu füttern. Und irgendwann einmal setzt sich da beim Sauerteig so Flüssigkeit ab. Ja, und diese Flüssigkeit, die heißt Hungerflüssigkeit. Und wie der Name schon sagt, schreit da der Sauerteig, bitte, bitte, bitte fütter mich. Ja? Und wenn man dann auch noch nicht reagiert, dann stirbt er irgendwann.
Okay.
Aber wenn man dieses Warnzeichen erkennt, dann leert man einfach diese Flüssigkeit runter, füttert den Sauerteig und dann geht es eigentlich normal wieder weiter.
In einem Glas? Genau. Gut verschlossen oder braucht er Luft? Oder?
Ich tue nicht fest zu dran, sondern ich lege einen Deckel drauf. In meinem Kühlschrank kann man schon ein bisschen andran, aber nicht jetzt voll luftfest zuschließen.
Vom Germ hast du gesagt, vorher reicht so ein Kügelchen von der Sauerteigkultur. Nehme ich wie viel?
Und ja, das ist natürlich je nachdem, ist unterschiedlich, wie viel Mehl das man verwendet und auch wie sauer das man es gern haben will. Also man kann unterschiedliche Mengen an Sauerteig reintun. Ich nehme meistens so, wenn ich sage auf ein Kilo Mehl, so 300 Gramm ungefähr an Sauerteig, das ich dann dazu gebe, aber man kann auch mehr verwenden oder vielleicht auch mal weniger. Mhm.
Ab wie viel Menge Brot, würdest du sagen, rentiert sich das selber machen und wo sagst du, naja, gehen wir zum Spar und kaufen es dort?
Das rentiert sich immer. Mhm. Also ich glaube, Brot machen, Brot selber machen ist erstens ein schöner Prozess auch. Also das Backen an sich ist schön, weil man schafft was mit den eigenen Händen. Das ist ja, glaube ich, schon auch was in der heutigen Zeit für viele schon auch eine Motivation ist, dass man sagt, man stellt sich da hin, man nimmt die Zutaten und knetet das und backt es dann. Es riecht gut. Das ist jetzt schon das allein, das Gefühl rund ums Backen, was total was Schönes ist. Und am Schluss isst man es dann gemeinsam mit der Familie und es schmeckt dann. Das ist einfach ganz was Schönes. Und ich sage aber, natürlich ist nicht für jeden möglich, dass er immer selber backt, aber wenn man es ab und zu bewusst tut, ist es was ganz was Schönes, was auch was Verbindendes ist für die Familie dann auch.
Auf alle Fälle, ich habe zum Beispiel fast selbst gebacken, greife wieder nach hinten, diesen Bio-Butterblätterteig. Da kann man so Eindruck schinden, ja, wenn du da zum Beispiel, also ich finde ja so ein Strudel, da kannst du reinhauen, was du willst und das ist gleich, da ist gleich gekocht. Also finde ich, oder?
Ich mag Strudelteig lieber selber gemacht.
Wirklich?
Ja. Aber das macht man dann auch kompletter Teig. Also Blätterteig ist ja, kann man schon auch einen Strudel machen draus, aber der klassische Strudel wird ja, Strudelteig gibt es auch, fertig zu kaufen, ist aber sowas Einfaches. Also das ist...
Wirklich?
Ja.
Also wirklich. Jetzt habe ich es. Ich glaube, die Batzerei geht mir auf die Nerven beim ganzen, beim Backen.
Du hast noch nicht das richtige Rezept probiert.
Ja. Ja. Aber zum Beispiel meine Lieblingsnachspeise, ja, weil das ist wirklich easy cheesy, Tartatin.
Das habe ich auch noch nie gemacht.
Das ist total leicht. Wirklich. Du nimmst Äpfel in so Spalten, schälen, Spalten schneiden, dann tust du ein bisschen Butter rein, tust dann einen Zucker, das karamellisieren lassen, dann legst du die Äpfel drauf, die Äpfelspalten, dann tust du ein bisschen Zitronensaft drüber und dann lässt es schön anbräunen und dann haust du einfach so einen fertigen Blätterteig, Mürbteig, was auch immer drüber und stößt es ins Backrohr und backst es und dann... stürzt das Ganze und dann schaut das aus, als wäre das wahnsinnig viel Arbeit gewesen und schmeckt extrem gut. Also.
Aber das ist schon, also ich sage, für mich ist das, wie lange dauert, spielt bei mir schon immer wieder eine große Rolle, weil ich finde, es sollte ja im Alltag Platz haben. Es ist ja nicht jeder, gerade heute, ich habe sehr viele Mamas, die einfach sagen, sie wollen daheim selber backen, weil sie einfach wissen wollen, was drinnen ist, weil sie der Familie was Gutes da wollen. Aber es muss sich auch noch ausgehen, neben dem ganzen beruflichen Alltag, das man so halt sonst auch hat. Und darum ist das schon was sehr, sehr wichtig ist auch für mich.
Vor allem steht eh drauf, was drin ist. Es ist drin Wasser, Butter, Mehl. Weizenkleber, Ethylalkohol. Tust du das rein?
Nein.
Weizenstärke, Salz, Zucker natürlich, Zitronensäure, Hefe und Ascorbinsäure.
Also ich habe einmal einen Blätterteig selber gemacht, das ist schon ein bisschen eine Challenge.
Ja.
Also das ist nicht meine erste Wahl, glaube ich, aber es gibt da eine Alternative, einen Topfenblätterteig zum Beispiel. Und das ist wieder so was total schnell geht. Also nimm Topfen, nimm Mehl, nimm Butter und dann knet das und roll es aus und da kannst du auch einen Strudel machen draus oder gibt eine süße Variante dann auch dazu. Und das nehme ich ganz gern her als Alternative zum Blätterteig, weil der ist mir echt ein bisschen zu aufwendig.
Verstehe ich. Zum Brot noch ganz kurz. Welche Backform? Das ist die Körbe, die klassischen. Habe ich eins zu Hause übrigens, noch nie verwendet.
Irgendwann steige ich zu. Ja. Brot ist so vielfältig, auch in dem, wie es dann ausschaut. Also es gibt ja, man kann ein Brot ganz klassisch nur rund formen, ohne ein Körberl. Man kann das Brot in der Körberl legen, dann direkt im Körberl gehen lassen und dann stürzen. Man kann Brot auch ganz kunstvoll einschneiden und ein wirkliches Kunstwerk machen draus. Länglich, rund, Herzformen. Also ich mache auch ganz gern so Herzhalbrote. Brot ist oft auch ein schönes Geschenk. Wenn du irgendwo eingeladen bist und du denkst einmal, was nehme ich heute mit, wenn du da Brot mitnimmst, da freut sich jeder drüber.
Habe ich gesehen, dein Herzerlbrot ja. auf deinem Insta-Kanal, 206.000 FollowerInnen aktuell, TikTok bist da und Facebook und so.
TikTok nicht? Nein, unser Mädel sagt aber, das lasse ich aus.
Ich auch. Ich habe zwar einen Account, aber der ist irgendwie halb tot.
Der ist so
halb
tot. Gar nicht.
Der ist halb tot wie manche Sauerteige. wie hat das angefangen, dass du zur backenden Bäuerin auf Insta geworden bist? Sehr erfolgreich.
Also die Ursprünge sind bei uns am Bauernhof, eigentlich in Urlaub am Bauernhof, weil wir vermieten daheim 3 Ferienwohnungen. Und wie wir so die Ferienwohnungen neu gemacht haben, nachdem wir den Betrieb übernommen haben, voller Motivation, habe ich gesagt, irgendwas brauche ich, brauche ein Angebot, das einfach ein bisschen anders ist oder besonderer ist. Und so bin ich dann auf das selber Semmel machen gekommen. Das war 2012. Und das muss aber möglich sein, dass ich selber Frühstücksgebäck mache. Ich meine, wir wohnen in einem Dorf mit 350 Einwohnern. Der nächste Supermarkt ist so 7-8 Kilometer entfernt. Und allein schon deswegen haben wir gedacht, das war doch echt ein selber gemachtes Gebäck zum Frühstück, dann hast du halt einen guten Start. Ja. Und habe dann eben ein bisschen herumprobiert und für mich war immer das wichtig, auch diese, nicht, es muss ein bisschen nebenbei gehen. Ich gehe in der frühen Steuer und irgendwo muss ich das ausgehen und ich wollte dann auch um 7:30 fertig sein, weil ich bin auch gerne auf die Berge oder am Skifahren unterwegs und wollte mich durch das nicht irgendwo ein bisschen einschränken lassen. Und so habe ich dann herumprobiert und bin dann zu meinem Knopfsemmelrezept kommen und habe dann meine Gäste angeboten und durch diese kleine Region, in der wir leben, hat sich das dann so ein bisschen herumgerät und dann sind zuerst Leute aus dem Dorf gekommen und gesagt, du, ich habe jetzt gehört, du tust das selber Semmel machen, das kann man doch gar nicht selber machen und ich habe gesagt, ui, das ist jetzt echt kein großes Ding, das geht ganz einfach und dann haben sie gesagt, darf ich mal kommen und dir zuschauen. Und so sind halt zuerst Leute zu mir in die Küche gekommen und haben mal ein bisschen zugeschaut und dann sind daraus eben Kurse entstanden und ja, so ist es, hat sich das Ganze Schritt für Schritt einfach dann weiterentwickelt.
Die Christina Bauer Knopfsemmel-Rezepte finden Sie in den diversen Kochbüchern. Wie viele Kochbücher hast du geschrieben?
9. Aber im 10. bin ich gerade dabei.
Oder magst du schnell sagen, das Rezept fürs
Knopfsemmel? Ja? Das Knopfsemmel-Rezept kann ich sagen, das sind 300 Gramm Wasser. Mhm. Dann braucht man 500 Gramm Mehl, also kann man Weizenmehl verwenden, kann aber auch Dinkelmehl verwenden. Dann 10 Gramm Salz, 10 Gramm Germ und 10 Gramm Backmalz. Ja, das Ganze wird dann geknetet, gut kneten, langsam und lange, wenn man Weizenmehl verwendet. So kann so 5 bis 10 Minuten kneten, bis ein schöner glatter Teig ist. Dann lässt man den Teig stehen, halbe Stunde, Stunde, je nachdem. Ein bisschen beobachten, wie gut das aufgeht. Semmel formen. Fertig.
Tada. Tada. Extra Wursteine, Gurkel drüber. Herrlich. Die Leute, die dir folgen auf Insta, wer ist deine Back-Community?
Viele Damen natürlich. Viele Mütter, denen es wichtig ist, dass daheim eben was selber gemacht gibt. Aber der Altersschnitt ist komplett durchgemischt. Das ist ganz spannend, weil ich habe damals schon bei meinem allerersten Kurs, den wir in Görriach noch gemacht haben, habe ich von ganz jung bis ganz alt alle dabei gehabt. Und es war sogar eine Oma damals dabei und die hat gesagt, Mei, schau Christine, ich habe so, müsst so alt werden, dass ich von dir das Semmel bochen lerne. Und da hat man schon gesehen, es interessiert eigentlich quer durch alle Altersgruppen. Alle. Ja. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Wir haben bei uns dann in der Backwelt in Damsweg Familienausflüge, wo von der Enkelin bis zu der Oma alle mit dabei sind. Das ist immer ganz nett.
Du hast ein richtiges Imperium aufgebaut, du hast deinen eigenen Backshop. Du arbeitest mit dem Spar zusammen schon seit vielen Jahren.
Genau, ja.
Gibt deine Sachen auch beim Spar zu kaufen?
Nein, nur Rezepte gibt es
beim Spar von mir. Die Rezepte und die in der Mahlzeitzeitung regelmäßig
genau,
drin.
Ja.
Und
alles was so zum selber machen.
Aber so groß, dass du quasi jetzt eine Bäckerei machst, dass du dann auch tatsächlich eine Supermarktkette beliefern kannst, könntest du dir das vorstellen? Oder möchtest du lieber die Bäuerin, die nebenbei Backkurse gibt und Kochbücher schreibt und so?
Also für mich ist die Landwirtschaft ist schon ganz eine wichtige Basis für das Ganze auch immer gewesen. Mein Tag ist natürlich heute gefüllt mit sehr vielen anderen Sachen auch. Und ich mache total gern Rezepte, aber ich tue ja jetzt nicht auch fertig gebackenes verkaufen. Und das ist auch nicht mein Ziel, weil mein Ziel ist eigentlich, dass ich die Leute motiviere zum selber machen. Und darum gibt es auch bei mir kein Gepäck jetzt. Oder man kann nicht kommen dann auch und sagen, ich will, weiß nicht, 10 Semmel kaufen und ein Brot. Sondern bei mir in der Backel kann man frühstücken zwar, gibt ein selber gemachtes Gepäck dazu, aber man kann es jetzt nicht einfach mitnehmen. Mhm. Ich bin ja keine gelernte Bäckerin, sondern bei mir ist ja das einfach Learning by Doing. Und der Zugang ist ein sehr, ich sage aber, haushaltstechnischer Zugang. Also ich glaube, ein gelernter Bäcker kann vielleicht mit den Rezepten jetzt nicht so viel anfangen, aber für mich ist immer wichtig, dass es für alle machbar ist und dass man es eben auch im Alltag machen kann. Und da sind einfach gewisse Dinge, die für einen Profi wichtig sind, sind für mich komplett unwichtig.
Du bleibst bei deinem Leisten oder in dem Fall bei deinem Körperl.
Genau, und bei mir ist Gott sei Dank egal, ob die Semmel heute ein bisschen mehr aufgeht oder weniger, weil meistens am Abend ist sie jetzt angegessen.
Du bist eine erfolgreiche Content-Creatorin, warst auch beim Bundespräsidenten gerade kürzlich, oder? Mit anderen Influencern.
Genau, haben wir einen spannenden Austausch gehabt, einfach auch über ja, das, was in dieser Content-Creator-Welt so passiert auch und wie man es einfach dann auch schafft, dass die Community einfach treu bleibt und das immer weiter verfolgt natürlich.
Und wie man es schafft, dass man authentisch bleibt, auch in sozusagen den Kooperationspartnerinnen und Partnern. Man kriegt ja viele Angebote wahrscheinlich. Du verkaufst das bitte über deinen Kanal. Wie wählst du da aus, mit wem du Kooperationen eingehst?
Also ich habe nur ganz wenig Kooperationspartner. Ich habe ja im Vergleich zu anderen, die vielleicht in dem Bereich sind, auch den Vorteil, dass ich meinen eigenen Shop habe und meine eigenen Produkte verkaufe. Die Produkte, mit denen ich selber schon ganz lange arbeite. Also da gibt es nichts zum Kaufen, mit dem ich nicht selber arbeite. Und das ist was, was auch von den Leuten dann irgendwo schon gefordert wird oder das auch Erwartungshaltung ist, die man erfüllen muss dann, dass es da halt nur wirklich praktische Sachen zum Kaufen gibt. Und so mit anderen Kooperationen bin ich sehr, ja, es sind sehr, sehr, sehr spärlich eigentlich. Mhm. Es muss schon wirklich passen, dass ich sage, das mache ich dann, das ist mir ein Produkt, das ich sowieso schon verwende und nicht jetzt verwende, weil halt da wer kommt und sagt, du nimm das her und ich zahle den Betrag X für das.
Was ist der Topseller in deinem Shop?
Gibt es verschiedene. Es ändert sich ein bisschen im Jahreskreis, weil sich alles Backen auch immer wieder verändert. Das sind natürlich die Bücher, die immer dort rundum gut verkauft werden. Und dann so kleine Helferleins, die man vielfältigst einsetzen kann. Ich habe eigentlich von Anfang an immer versucht, dass ich verschiedene Wege aufzeige. Man muss nicht genau meinen Teigroller verwenden oder genau meinen, weiß ich nicht, Teigabstecher. Aber es ist halt das, mit dem ich gerne arbeite. Und irgendwo ist da ein Vertrauen vielleicht auch entstanden, dass das halt was Gescheites ist. Und es gibt halt die Auswahl, ist ja heutzutage größer wie. Es war noch nie so groß, glaube ich, man hat noch nie so vielfältig Kind einkaufen, egal ob das im Supermarkt ist oder auch in einem anderen Geschäft. Es gibt so viel Auswahl und diese Auswahl, glaube ich, ist oft dann auch das Erschlagende vielleicht. Und wenn du da mal hast, wo du sagst, ja, da weiß ich, das funktioniert und das passt, vielleicht ist das auch ein Grund, warum dass die Sachen dann gekauft werden.
Bei meiner Sendung Knollpackt an habe ich immer die Erfahrung, es gibt für alles Spezialwerkzeuge und es gibt für alles Spezialgeräte und es ist immer gut, wenn man wirklich professionelle Arbeit abliefern will, dass man die richtigen Geräte hat. Was würdest du sagen, was ist so beim Backen, jetzt dann auch Richtung Torten und Kuchen und so, was sind da so die wichtigsten Dinge, also das Backrohr zum Beispiel? Was muss das können? Was brauche ich für eine Rührschüssel? Was sind so die Essentials beim Backen?
Also ich sage immer, es hängt dann immer davon ab, wie viel. Das ist eine Kostenfrage natürlich auch. Und wie oft mache ich das dann auch? Wie viel Geld will ich investieren? Aber beim Backrohr ist es wirklich so, wer der viel Brot backt, der, ich sage dann immer, wenn sie kommen, ich muss mir jetzt einen neuen Ofen kaufen, was sollte ich schauen? Und wenn man einen Backrohr hat, das zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Dampf zu erzeugen, dann ist das beim Brotbacken schon sehr hilfreich, weil Dampf ist einfach wichtig für das, dass das Brot gleichmäßig aufgeht, dass ich einen schönen Glanz kriege und so weiter. Und wenn ich das aber nicht habe, dann versuche ich schon immer Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es selber auch schaffen könnte.
Bügelspritzer. Glasl Wasser einstellen.
Ja, Glasl Wasser, das ist immer so, das ist, der Wille ist da, aber der Effekt ist nicht ganz so gut. Also besser ist, wenn man zum Beispiel eine Blech auf unterster Schiene einschirbt, das gut aufheizt und wenn man dann oben bei das Brot reingibt, dann leert man auf das Blech ein heißes Wasser drauf. Weil das ganz ein anderer Dampf ist, der breitet sich besser aus, als wie der Dampf, der, wenn ich nur einspritze. Weil dabei, dass ich einspritze, ist schon wieder
kalter Dampf, genau, also so kochendes Wasser auf das unterste Bauchblech.
Genau, Wasser einfach, muss nicht unbedingt kochend sein, aber einfach der Kontakt mit dem heißen Blech, der ist, das ist das, was so wichtig ist. Und wenn man dann sagt, nein, und ich möchte dabei bleiben und ich will einfach immer wieder selber ein Gebäck machen, dann ist das einfach eine super Investition. Ja. Oder eine Knetmaschine. Natürlich kann ich den Teig mit der Hand kneten, ich kann ihn mit dem Mixer machen. Der Mixer wird vielleicht irgendwann sagen, hallo, jetzt gebe ich auf. Ja. Und wenn man dann sagt, nein, ich mache jetzt echt regelmäßig Brot und Gebäck oder eben auch Kuchen, dann ist sowas schon eine gute Investition, weil man sich halt auch viel, am Ende viel Zeit auch wieder spart, weil in der Zeit, in der der Teig knetet, kann ich was anderes tun. Und es kriegt schon Teige, die mit einer Küchenmaschine knetet worden sind, sind einfach ja, besser durchknetet, gehen dann am Ende manchmal auch besser auf und ja, ich kriege ein gleichmäßigeres Ergebnis dann.
Schüssel ist wurscht.
Schüssel ist sowas. Plastik-Email. Schüssel ist sowas. Da gibt es so viele in meiner Küche auch und ich nehme, was gerade
sauber ist.
Da ist. Genau.
Wir haben sehr schon ausführlich über Brot gesprochen. Gibt es einen wesentlichen Unterschied dann, wenn ich jetzt Kuchen, Torten, Kekse mache? Was ist da? Oder ist das, ist Backen immer irgendwie der ähnliche Zugang, die ähnliche Struktur?
Ja, es ist halt, natürlich brauchst du andere Hilfsmittel wahrscheinlich. Du brauchst immer irgendwas zum Verrühren und was zum Backen natürlich. Also Backen begleitet immer. Dazwischen drin sind einfach die Schritte sind anders. Und es ist auch, der Prozess ist ein anderer, weil beim Brot dauert es vielleicht, naja, auch nicht immer. Aber beim Brot mache ich den Teig, dann muss ich mit warten, dann muss ich ihn formen und dann backen. Und beim Kuchen hat man die Zutaten zusammenkuchen, backen und dann muss der halt dann noch verzieren oder schauen. Außer man macht einen Kugelhupf, der ist gleich fertig, dann ist das so super. Aber es ist einfach, der Weg zum Ziel ist ein anderer und auch der Zweck vielleicht. Ich meine, man macht Brot, wie gesagt, breit begleitet einen einfach durch den ganzen Tag. Kuchen ist einfach was Spezielleres dann auch, das man vielleicht auch nicht immer macht und auch nicht immer daheim hat.
Muttertag war gerade, aber der nächste Geburtstag kommt bestimmt. Welchen Anfängerkuchen würdest du empfehlen?
Also nachdem du Geburtstag sagst, mein Mädel hat ja heute Geburtstag und dann gibt es natürlich immer den Wunsch.
Wie heißt sie?
Magdalena.
Magdalena, alles Gute.
Und für sie gibt es immer die Frage, welchen Geburtstagskuchen wünscht er? Und sie sagt dann immer ganz klar, Mama, wieso fragst du das eigentlich? Weil sie wünscht sich jedes Jahr einen Obstkuchen. Mhm. Also, und also Obstkuchen ist auch so ein Basic-Rezept, das total einfach ist, weil du packst deinen Boden, dann will sie Früchte der Saison. Jetzt Erdbeeren ist natürlich, kennt man jetzt, ist total gut dann auch, was man einfach mag, drauflegen. Dann kann man auch Gelee drüber tun oder auch nicht. Das ist je nachdem, wie man es halt dann mag. Oder eine Creme auch noch unter die Früchte, wie auch immer man das dann gern hat. Und das ist ja das Schöne auch beim Kuchen, man kann so viel Verschiedenes machen. Und ein Rezept so oft irgendwo ein bisschen verändern und abwandeln und schmeckt aber anders.
Der Boden ist Biskuitteig beim Obstkuchen.
Kann man Biskuitteig machen oder kann man einen Rührteig machen. Je nachdem, wie man es gern mag. Biskuitteig ist dann immer so, die anderen, da bin ich nicht sicher, und mit dem Mehl und mit dem Einrühren und dass das alles ganz sicher was wert und auch schön aufgeht und luftig wird. Ein Rührteig ist halt vielleicht die einfachere Variante auch für den Anfang. Weil
was
da,
nehme ich für Mehl?
Ja, das, was man das gehabt hast. Ja. Hast du da Weizenmehl?
Ja.
Ja, genau.
Type
oder Dinkel B. Kannst du auch nehmen.
Ja. Ja. Dinkel. Ist es gesünder?
Dinkel hat weniger Gluten und ist daher für manche Leute ein bisschen besser verträglich oder nehmen es eben lieber her und beim Kuchenbacken ist das wirklich, kann man nehmen, was man will, das Ergebnis ist eigentlich gleich. Also merkt man nicht richtig einen Unterschied.
Also Mehl?
Ja, Eier.
Eier.
Zucker.
Zucker.
Wenn ich jetzt einen Rührteig mache, dann sage ich, brauche ich auch Öl dazu, Backpulver. Und dann ist meistens irgendwo eine Flüssigkeit dabei. Das kann ein Wasser sein, das kann eine Milch sein. Manche Rezepte sind mit Mineralwasser. Also gibt verschiedenste Möglichkeiten, was man da an Flüssigkeit dann dazu geben kann.
Rum?
Rum ist immer ganz gut. Geschmacksträger.
Was ja auch in vielen Rezepten vorkommt. Ich greife wieder mein Kastli, wo einkaufen. Geriebene Zitronenschalen, oder? Ja. Also von der Bio-Zitrone natürlich. Warum braucht man das? In ganz vielen Rezepten ist
Zitronenschale. Ist, ja? Das ist ein Geschmacksträger. Also manche geben Soft rein, manche geben die Schale rein. Ich bin meistens da ein bisschen faul, muss ich sagen.
Wirklich?
Ja.
Du tust es gar nicht rein.
Manchmal. Ja. Ja.
Ich finde, es ist so eine. Also Zitronenschale ist eine raffinierte Zutat, kann man über alles drüber hauen. Ja, ich finde, das ist das Maggi der, weiß ich nicht, der Zitrusfrüchte, Freunde. Es tut irgendwie bei allem, wo man es reinhat, tut so ein bisschen was Spezielles.
Ja, natürlich.
Was ist das jetzt? Was frisch, oder? So ein frisches.
Und es gibt am Ende, vielleicht rundet das Ganze dann auch nochmal ein bisschen nochmal ab. Mhm. Und das ist so Zitrone und Vanillezucker beim Backen.
Ja.
Und da waren wir wieder bei dem, dass ich ab und zu ein bisschen faul bin. Mir hat einmal eine gefragt und hat sich gesagt, ich muss dir jetzt was fragen, warum ist bei deinen Rezepten so oft kein Vanillezucker dabei? Manche dann überall Vanillezucker dabei. Dazu, wieso du nicht? Und ich hab dann gesagt, weil ich einfach oft zu faul bin. Und ich schreibe das Rezept genauso, wie ich es mache. Natürlich kann man immer Vanillezucker dazu, dann man kann Zitronenschale fast überall auch dazugeben. Die sind so, im Geschmack unterstützende Zutaten, die man dazugeben kann, aber nicht muss, wie man es halt mag. Und ich sage, oft bin ich einfach zu faul, dass ich dann noch einmal gehe und das Backerl hole. Und ich dachte, ist ja egal.
Wie groß ist deine Küche, um Gottes Willen? Wo musst du, oder nein, hast du einen Bauernhof?
Wie groß Speise ist die Faulheit?
Wegen einem Backel Vanillezucker echt. Aber wenn wir schon drüber reden, wie viele Stunden hat dein Tag? Du warst heute um 5 im Stall, hast die Kühe gefüttert.
Gemolken ist meine Aufgabe, ist melken.
Melken? Mhm. Du hast sicher schon dreimal was gepostet, oder?
Nein, ich glaube heute nur beim Zug herfahren, weil da habe ich am Buch gearbeitet.
Ja. Tust du eigentlich, jetzt schaue ich kurz auf deine Seite, bist du selber deine Systemadministratorin oder hast du Hilfe?
Nein, ich bin selber.
Das heißt, man kann dir schreiben und kann auch dir Fragen stellen.
Genau.
Und die beantwortest du?
Natürlich. Ja, beim Beantworten habe ich ein bisschen Hilfe auch. Eine Mitarbeiterin von mir, die tut so unter anderem, schaut sich die ganzen Kommentare an und die Nachrichten, aber das ganze Schreiben von den Beiträgen und die Stories, das mache ich alles selbst.
Anfang.
Genau.
Wahnsinnig schöne Fotos, das machst auch du?
Teilweise ich, teilweise auch eine Mitarbeiterin von mir, die dann die Rezeptbilder macht und ja, so sind wir einfach ein Team, das da zusammenhüpft.
Daneben bäckst du noch, hast zwei Kinder, einen Mann, will da was brauchen. Wie geht sich das aus?
Ich habe ein gutes Team hinter mir. Ja? Also ich habe 20 Damen bei mir, die in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, sei es im Online-Shop, im Café bei uns, in der Backwelt, dann im Büro natürlich. Und ich sage, mittlerweile darf ich das da, was ich gern tue und was ich auch gut kann. Und alles andere habe ich, die anderen Arbeiten habe ich gut verteilt. Und viel Unterstützung aus der Familie natürlich auch. Also das ist schon was gerade am Anfang ganz, ganz wichtig ist. Man kann das, glaube ich, nicht starten, wenn man nicht Unterstützung aus der Familie hat, weil wie ich begonnen habe, waren die Kinder ganz klein. Und das hat mir wirklich vom Schwiegerpapa über meine Eltern bis zum Johannes, mein Mann, alle unterstützt. Und ohne das würde das auch nicht funktionieren. Auch heute nicht.
Und weil aber dann trotzdem nicht so viel Zeit ist, deswegen ist quasi dein Grundprinzip ist, es muss schnell gehen, es muss einfach sein und auch möglichst wenig Zutaten. Das ist auch so eine Philosophie von dir.
Schon, die Zutaten muss man daheim haben. Es müssen Zutaten sein, die im Haushalt einfach zu finden sind, wo ich nicht zuerst immer, bei uns ist sowieso, wenn ich irgendwas Extravagantes habe, kriegt man das im Lungen nicht immer zum Kaufen. Also von dem her ist die Voraussetzung da dann schon, dass einfach alltägliche Zutaten sind und auch möglichst naturbelassene Zutaten, weil ich meine, wir haben selber einen Milchviehbetrieb und ich brauche nichts von weiß gut woher. Für die Basisrezepte sind das wirklich alles Lebensmittel, die in Österreich produziert werden und das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
Aber wenn es mal eine exotische Zutat sein darf, was ist sozusagen dein schrägstes Rezept, das du backst? Eine ganz ausgeflippte Torte mit, ich weiß nicht, irgendeinem Mango glasiertem irgendwas, da oder so.
Ich meine, wir machen schon auch immer wieder mal so Themenschwerpunkte, wo man dann auch, da geht es eben meistens um Obst, das halt beim Backen, das wir dann eben auch verwenden. Aber so wirklich ganz ausgeflippt ist, glaube ich, bei mir nichts. Es ist eben auch bei den Torten, ich versuche mit möglichst wenig Aufwand auch eine schöne Dekoration zu machen, aber da sind dann oft Blumen auch total schön und eben mit den ganzen Früchten, die man bei uns dann auch kriegt, da kann man schon wirklich echt viel machen.
Mhm. Ribisl.
Ja.
Das ist eine Kindheitserinnerung von mir, die Ribis, der Ribiselkuchen von meiner Oma.
Ja.
So Biskuitteig, glaube ich, war das. Dann die Ribisl drauf und dann dieser Eischnee. Der ist so
hart.
Das ist herrlich. Was ist dein Lieblingskuchen aus der Kindheit?
Obstkuchen und Sachertorte von meiner Mama. Die kriege ich nach wie vor immer zum Geburtstag.
Wer macht sie besser, du oder die Mama?
Ich habe der Mama ihr Rezept.
Ah, okay. Ja.
Ist auch das Rezept, das ich bei mir auf der Webseite habe von der Sachertorte, ist das von meiner Mama.
Ja.
Also keine Ahnung, wo sie das irgendwann hergehabt habe, aber ja, so mache ich.
Hat gerade in der Blindverkostung hat gerade die SPJ-Sachertorte gewonnen. Vor der Original-Sachertorte vom bekannten Hotel Sacher.
Ja. Ja, es heißt nicht. Wieso ist es flexibel und die Geschmäcker sind auch verschieden. Ja.
Weil die Sachertorte kann dann schon manchmal recht trocken, eine trockene Geschichte werden, oder?
Ja, natürlich. Es ist, aber
was hat man dann falsch gemacht?
Man kann es vielleicht zu lange backen. Das ist, glaube ich, ein Fehler, der ganz oft gemacht wird, egal ob das jetzt bei einer Sachertorte oder bei der Biskuitroulade ist. Meistens, wenn die bricht beim Einrollen, das ist ja so ein Problem, das viele haben, dann hat man es zu lange backen. Und das ist egal, ob das jetzt beim Kuchen oder bei Kekse ist es auch oft so, Lebkuchen und so weiter. Manchmal werden die Sachen einfach zu lange backen und dann ist es natürlich trocken. Und mein Mann sagt aber, trocken ist eine Katastrophe. Also er muss auch immer saftig sein, so wie dein Kuchen.
Nein, trockener Kuchen ist schade um die Kalorien, oder?
Ja, genau. Ja, ist eine Katastrophe.
Wie kann ich es verhindern? Ich kann ja dauernd alle 5 Minuten aufmachen, mit dem Zahnstocher reinfahren und schauen, klebt das noch oder nicht. Also wie kann ich sicher gehen, dass es durch ist, aber noch nicht trocken?
Also ganz eine hundertprozentige Garantie gibt es nie, aber ich glaube, es liegt schon viel an den Rezeptangaben natürlich und wie genau, ich sage so genau wie notwendig, aber so wenig wie nur möglich. Ja? Und spielt dann oft Größe von der Form spielt eine Rolle. Es sind da so viele Faktoren, die dann irgendwo dann Einfluss nehmen auf das, gerade beim Kuchenbacken auch. Weil ob ich jetzt eine Form habe, die 24 cm ist oder die 26 cm ist, das macht einfach dann einen Unterschied. Und darum ist es für mich schon wichtig, dass man da möglichst detailliert dann das Ganze angibt, damit das einfach von Haus aus schon möglichst gelingsicher ist. Aber am Ende spielt der Backofen schon eine große Rolle. Mhm. Und ich sage immer, ich kann es nur so angeben, wie ich es selber mache. Aber die kühlen auch meinen Rezepten backen, die wissen dann oft schon, bei meinem Ofen muss ich immer ein paar Minuten kürzer oder ein paar Minuten länger, weil sie einfach sieht, da hat sich so irgendwo ein Vertrauensverhältnis aufgebaut auch und machen das dann auch so. Und natürlich ist die Nadelprobe ist schon was ganz Wichtiges. Und wenn da nichts mehr kleben bleibt, dann bitte außer da. Und nicht die Sicherheitsvariante sagen, nein, ich box lieber noch 5 Minuten.
Er
bockt
den ein bisschen nach, oder?
Ja,
er hat den noch einen.
Ja, freilich.
Und dieses Backrohr vorheizen, liegt ja auch nur daran, also wenn man zum Beispiel Strom sparen will, so wie ich, da gibt es dann immer im vorgeheizten Backrohr 20 Minuten backen bei. Das ist ja nur, geht es darum zu sagen, ab dieser Temperatur so lange drin lassen, dann bist du sehr nah am Rezept.
Ja.
Aber natürlich kann man es schön ins kalte Backrohr einstellen oder soll man das nicht? Und dann einfach
also
schauen.
Bei gewissen Dingen, beim Brot, da die immer ins vorgeheizte Backrohr geben, weil das einfach für die Kruste wichtig ist. Bei einem süßen Germteig zum Beispiel ist es nicht so tragisch, wenn das in den kalten Ofen reinkommt. Und bei Kuchen, immer mein Backofen, der ist glaube ich in 2 Minuten heiß. Ich tue es auch oft dann vergessen zum Einschalten und dann tue ich es auch in den kalten Ofen rein. Aber eben Backofen sind total verschieden und das Wichtigste ist eben das, dass man immer schaut, wann der Ofen heiß ist. Weil wenn der Ofen 10 Minuten braucht zum Aufheizen, dann muss ich natürlich am Schluss, wenn ich es in den kalten Ofen reingibt, 10 Minuten anhängen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stritzel mache. Weil sonst füllen die am Tee und dann, wenn der Stritzel zu früh rauskommt, dann flickert es um. Dann ärgert man sich.
Kann ich eine komplett zu Tode gebackene Sache oder sonstige Torte total trocken, kann ich die noch irgendwie retten?
Wenn sie ganz trocken ist, eine Torte gut füllen mit einer schönen Creme.
Cookies-Eis draus machen, oder?
Oder was man schon auch kann, ist, dass man, wenn wirklich was schief geht, das richtig trocknet und dann wie so Brösel draus macht. Und Da kann man dann mit Cremen in Gläserschichten zum Beispiel oder als Streusel obendrauf auf die nächste Torten oder auf den nächsten Kuchen, kann man schon ganz viel irgendwo dann auch wiederverwenden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ja das Thema Lebensmittelverschwendung spielt immer schon eine große Rolle und ich versuche auch, so wenig wie noch möglich irgendwo dort zu verschwenden und alles so gut wie möglich einfach aufzubrauchen.
Wie oft geht dir was daneben? Bis du zum Beispiel auch ein neues Rezept, Kochbuch fertig gebacken hast?
Also ich mache das, ich bin da sehr strikt eigentlich in meiner Vorgehensweise, ich backe das nicht vorher. Es kommt die Bücher fotografiert alle die Nadja, sie begleitet mich seit dem ersten Buch eigentlich, macht auch meine Rezeptfotos, die wir in Kooperation mit Spar machen. Und wenn die Nadja kommt, dann backe ich das. Wenn es funktioniert, passt. Wenn nicht,
kommt nicht ins Kochbuch.
Dann ist es vorbei. Da muss ich schon sehr, sehr, sehr unbedingt wollen, dieses Rezept zu machen, damit das ist noch einmal mache.
Okay.
Ja, also das ist.
Oder aber das heißt, wie entwickelst du dann ein Rezept? Also wirklich rein nur im Kopf? Das könnte so passen?
Im
und so?
Kopf während dem Tun.
Okay. Ja. Und was hast du, woran arbeitest du gerade? Ich weiß, es ist alles streng geheim. Im Herbst kommt ein neues Kochbuch, oder?
Im Herbst kommt ein neues Buch, ja. Das ist eigentlich schon fertig fotografiert. Da geht es jetzt nur mehr ums Schreiben.
Verrat uns irgendein Geheimnis. Exklusiv für Knoll vermittelt, der Podcast bei Spar, jetzt ein Geheimnis aus dem neuen Kochbuch von Christina Bauer.
Das neue Kochbuch beschäftigt sich sehr viel mit Saisonalität. Also da geht es um das Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Was bietet auch die österreichische oder was österreichische Lebensmittel auch? Also da ist, glaube ich, nichts Exotisches drinnen. Wirklich die Lebensmittel, die bei uns wachsen, auch ein bisschen den Zugang hinter den Lebensmitteln auch. Und von Kuchen bis Brot bis Mittagessen ist da eigentlich so alles mit dabei.
Mhm. Mit Christina durchs Jahr 100 Lieblingsrezepte wird dieses Buch heißen. Was ist das 100.
Oh, keine Ahnung. Ich glaube, da war ich dann fertig. Das 100. Rezept machen wir was.
Ich habe noch eine Zutat.
Erledigt.
Eine Zutat würde ich noch gerne mit dir besprechen.
Ja, bitte, gerne.
Gleich nochmal hinter mich. Und zwar Buchweizen.
Ja.
Das ist, da habe ich jetzt letztens auch auf Insta irgendwo gesehen, bei einer Kollegin oder Kollegen bei dir. Einfach den in Wasser irgendwie stehen lassen und dann ist quasi schon Brot. Das ist dann schon Teig, oder?
Ich glaube, so einfach geht es
auch nicht. Das war so einfach. Es war, der hat das in eine Schüssel rein, Wasser drauf, stehen lassen, über Nacht oder 6 Stunden oder so. Dann einmal ein bisschen durchgeknetet und dann hat der Brot draus gemacht. Und
hat der Brot draus gemacht.
Ja, das war ganz weich und ganz saftig und ist. Keine Gluten, oder?
Nein, Buchweizen ist ein glutenfreies, genau, glutenfreies Mehl. Aber ich glaube, zuerst müsst ihr es einmal mahlen wahrscheinlich. Denn die sind ja nicht Körner.
Darum frage ich jetzt beim Profi nach. Vieles, was man auf Insta so sieht, das ist alles wahnsinnig toll und oft ein Plätzchen. Also Buchweizen also, mahlen, dann mit Wasser.
Mit Wasser. Man kann schon aus Buchweizen ein Brot machen. Buchweizen hat aber immer so einen ganz intensiven Geschmack, den nicht jeder mag oder auch nicht jeder kennt jetzt auch. Daher mische ich Buchweizen meistens mit anderen Getreidesorten. Buchweizen hat eben jetzt auch kein Klebereiweiß, daher schaue ich dann, dass ich ein bisschen eine Stärke auch dazu bringe. Also können geriebene Kartoffeln sein zum Beispiel, die man dann da dazu tut. Und dann braucht man Triebittel natürlich oder einen Sauerteig aus Buchweizen kann man auch machen. Und ja, dann kann man schon daraus ein Brot machen. Also es ist ein sehr vielfältiges Lebensmittel. Auch der Buchweizen kann man ja auch Mittagessen draus machen und alles Mögliche. Und eben aufgrund dessen, dass halt glutenfrei ist, schon ein Lebensmittel, das sehr im Kommen ist.
Mhm. Wenn du jetzt von hier rausgehst, was musst du heute noch alles machen am Bauernhof bei dir?
Ich habe heute frei im Stall. Ja. Also danke für die Einladung.
Gerne.
Es beschert mir einen stallfreien Abend eigentlich. Also ich habe ja ein bisschen eine Heimreise dann auch noch vor mir. Ich werde jetzt auch noch die Nadja besuchen. Die wohnt nämlich in Wien und ich habe es noch nie geschafft. Wir arbeiten zusammen seit 2017, aber ich habe es noch nie besucht. Und heute ist der Tag der Tage. Die werde ich heute noch besuchen und dann werde ich mich wieder auf den Heimweg machen, weil morgen wartet wieder Arbeit auf mich.
In den Lungau.
Und genau.
Wer weiß, ob nicht der Schnee schon wieder. Jetzt ist sogar im Lungau haben wir plus gerade. Sehr gut, was gut für den Sauerteig ist oder auch nicht, habe ich gelernt. Und wenn nicht, dann ist was anderes die Schuld, oder?
Nein, es ist momentan, sind wir beim Thema Erdbeeren ganz viel. Mhm. Hat jetzt Saison und dann gibt es momentan, morgen haben wir Erdbeertiramisu zum Fertigmachen. Das wird dann morgen fotografiert.
Ich komme.
Ja.
Warum ist saisonal wichtig und regional?
Ich glaube, das ist einfach, das, also saisonal ist das Wichtigste, das es gibt, weil die Lebensmittel, gerade Obst zum Beispiel, das hat ja ganz einen anderen Geschmack. Die Erdbeere, wenn es jetzt ist, ist ja ganz anders, als wenn ich sage, ich habe eine Erdbeere im Winter, die schmeckt ja noch nicht nach Erdbeere. Ja, die schaut aus vielleicht wie Erdbeere, nicht immer sogar, aber die schmeckt auch nicht danach. Und ich glaube, es darf auch gar nicht immer alles geben. Das ist wie bei den Eierschwammerl, die es bei uns gibt. Jeder freut sich über die ersten Eierschwammerl, die sind so schön klein und knackig. Und wenn du dann so Eierschwammerl-Gulasch machst mit einem Semmelknödel dazu, das ist sowas Gutes und was Besonderes. Aber wenn es das ganze Jahr übergeben wird, wäre es ja nicht mehr was Besonderes. Und darum ist eben die Saisonalität schon was ganz, ganz Wichtiges für mich. Und danach kommt Regionalität, ist, also Lebensmittel aus Österreich zu verwenden, ist für mich schon auch ganz was Wichtiges, gerade beim Mehl auch. Und auch sonst, wir haben so viel zu bieten und da brauche ich nicht schauen, was von irgendwo herkommt. Also da ist für mich auch regional wichtiger als Bio jetzt zum Beispiel auch. Oder sag regional am besten dann, wenn man weiß, wer da dahinter steckt, auch hinter dem Lebensmittel. Weil das ist ja dann auch ja, was eine Vertrauensbasis auch wieder ist, wenn ich weiß, das Lebensmittel hat der und der Bauer erzeugt und der steckt mit seinem ganzen Herzblut dann auch da dahinter. Mhm.
Dann freuen wir uns jetzt sehr auf die Obstkuchen, auf das Erdbeer-Tiramisu und dann irgendwann kommen die, wenn ich die Gipfeln will, oder?
Genau, ja, sicher.
Bis dahin, ich glaube, die haben auch schon, sind die schon vorher? Zitronen, glaube ich.
Zitronen.
Da, wo sie wachsen wahrscheinlich, sind sie auch schon fertig. Liebe Christina, vielen Dank.
Danke auch.
Mögest du immer aus vollem Rohr backen und ja, ich fühle mich zumindest motiviert, dass ich jetzt das schon einmal probiere mit meinem Brotkörbchen.
Also und sonst kommst du in Lunga und dann zeige ich dir, wie das geht.
Sehr gerne.
Ja.
Wie alt möchtest du werden?
Ich hoffe, gesund alt zu werden.
Das ist der Punkt, das ist das Stichwort.
Das ist das Wichtigste.
Nächste Woche Professor Metka, ein Longevity-Experte, wie man gesund möglichst alt wird.
Ja, das ist das Wichtigste, ist, dass man gesund ist. Steht über allem anderen.
Dann vielen Dank, Christina Bauer. Bis nächste Woche. Langsam essen, gut kauen, wieder schauen.